Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.
Niklas Kreuz, Invios.
Herr Kreuz, wo stehen wir an den Börsen? Die Börsen waren ja am Montag weltweit in einem starken, fast euphorischen, anmutenden Erholungsmodus. Die Inkredenzien für diese Entwicklung waren positive Impfstoffnachrichten, zunehmender Optimismus für eine rasche wirtschaftliche Erholung und ein gestoppter Renditeanstieg an den Anleihenmärkten. Oder auch kurz gesagt, ein Stopp unterhalb der Gipfel. Das Thema Inflation ist jetzt auch schon irgendwie von allen wie eine Sau durch das Dorf getrieben. Wo stehen wir denn jetzt an den Börsen?
Ja, etwas ratloser wie vor einem guten halben Jahr. Denn in der Tat hat die Börse ja vieles eskomptiert. Es ist sehr ermutigend, was die Frühindikatoren uns zumindest für die Zukunft projizieren. Nichtsdestotrotz haben wir in den großen Leitbörsen natürlich Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die weit über dem sind, was der Marktdurchschnitt darstellt. Ansonsten mikroökonomisch haben wir jetzt ja auch die Earnings-Season für Q4 erlebt. Das waren zu 80% wurden die Erwartungen übertroffen. Das ist sehr, sehr gut. Und wenn jetzt einfach auch die Unternehmensgewinne in dem Modus mit der Öffnung des Lockdowns weltweit, dann wird sich das auch in den Kursen weiter eskomptieren. Aber kurzfristig ist immer mal wieder ein Rücksetzer. Es bleibt die hohe Volatilität im Markt. Und das sind so die dominierenden Themen. Ansonsten wird Covid in der Form von der Börse her nicht mehr als Hauptereignis gesehen.
Spannend. Ja, wie könnte man die Märkte noch beschreiben? Etwas langweilig, heiß gelaufen. Wie würden Sie es benennen?
Ja, zwischen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Die Volatilität ist ja immer noch auf einem relativ hohen Maß. Wenn man sich die breiten Indizes anschaut und genau in dieser Gemengelage reicht es eigentlich für einen kleinen Zündfunken, um dann entsprechend auch eine stärkere Kursbewegung sowohl nach oben, aber in der Tendenz vielleicht auch kurzfristig eher nach unten zu sehen. Sie haben es ja gerade auch schon exakt beschrieben mit den Bundrenditen oder mit den Renditen, die letzte Woche ja doch durchaus einen relativ starken Impact auf den Markt hatten.
Haben wir die typischen Mainstream-Börsen, die Anleger kaufen, die Corona-Digitalisierungsgewinner und fertig ist?
Ja, wenn man das wüsste. Ich besitze leider auch nicht die Glaskugel. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie mit Ihrer Profession begonnen haben? Gab es denn für Sie irgendwo ein Thema, wo Sie sagten, ja, da setze ich mich drauf und da weiß ich, wo die Reise auch hingeht? Sie haben ja tausende von Interviews geführt. Müssten Sie doch eigentlich auch sehr, sehr viel Input erreicht haben und können vielleicht auch eine sehr viel zutreffendere Prognose für die nächsten 3 bis 6 Monate in diesem Jahr geben. Ich glaube, das wird ganz, ganz viele Zuhörer interessieren, was Herr Heinrich denkt.
Okay, was denke ich? Also, ich habe immer so eine Art Börsenradio-Indikator. Den definiere ich mit, wie viele gleiche Aussagen machen die Analysten, die wir im Interview haben. Und wenn ich dann immer von 10 Interviews, die wir am Tag führen, je nachdem, wer natürlich auch es ist ein großer Fondsmanager, ist es ein Vorstand, ist es ein Volkswirt, da werte ich die Aussagen auch ein bisschen anders. Aber was momentan mich so ein bisschen umtreibt, ist eigentlich wirklich diese Überlegung, ja, irgendwie 8 von 10 Analysten haben die gleiche Meinung. Das ist eigentlich noch nie gut gegangen. Und mich erinnert trotzdem, und das ist das, was Sie gerade gesagt haben mit dem Zündfunken, mich erinnert dieses jetzige Szenario wirklich ein bisschen kurz vor der Platzen der Blase des neuen Marktes. Ob das so ist, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, ein Zündfunke könnte irgendwie was entscheiden. Und lass es nur eine Bank sein, die doch abgewickelt werden müsste. Dann haben wir fallende Kurse.
Wie arbeiten Sie in diesem Spannungsfeld? Das brennende Thema ist ja für uns alle die Altersvorsorge. Und wir wissen ja auch bei den Deutschen, dass wir eigentlich nach wie vor Aktienmuffel sind. Das bricht jetzt so ein bisschen auf, aber wir sehen es ja über Deutschland hinweg, wie man Altersvorsorge sinnvoll mit rentablen Anlagen auch gestalten kann, indem man in Produktivkapital investiert. Wie investieren Sie denn für Ihre Altersvorsorge? Wie treffen Sie Vorsorge für Ihre Familie? Ist da die Aktie ein wesentlicher Part in Ihrem Depot?
Ja, aber nicht nur. Also ich setze auch auf Immobilien. Das Thema ist relativ komplex mit Immobilien. Ich habe bestimmt 5 Jahre gebraucht, mich an diesem Thema ranzuwagen. Es ist immer ein Managementprojekt. Ich habe mittlerweile 2, 3 Einheiten, wo man auch davon wirklich dann zukünftig leben könnte. Mir gefällt das Thema, ich bin da drin, aber es ist wirklich ein Managementprojekt. Also das sind wirklich nur für jemanden, der sich mit diesem Thema auseinandersetzen will und sagt, da muss ich Zeit investieren. Zeit für Handwerker, Zeit für Suchen, Zeit für Banken, Zeit für Angebote. Es ist wirklich was Komplexes. Und dann zum Thema Aktien, da habe ich es mir relativ einfach gemacht, weil wir vom Börsenradio auch so ein bisschen nahe dem Insidergeschäft sind. Das heißt, uns erzählt ein Vorstand ziemlich viel, manchmal mehr, was er sagen müsste, manchmal auch vielleicht, was ad hoc pflichtig wäre. Und allein dadurch, dass ich schon weiß, dass ich nächsten Tag ein Interview vielleicht um 8.30 Uhr mit dem Vorstand habe, hätte ich vielleicht einen Vorteil. Aus dem Grunde handeln wir nicht direkt die Aktien, die wir im Interview haben von den Firmen. Und es gibt ja auch eine Regelung, nennt sich Handelsblattregelung, dass im Prinzip ein Redakteur diese Aktie 3 Wochen vor dem Interview und 3 Wochen nach einem Interview oder wenn er einen Artikel schreibt, nicht handeln darf. Ja, aber ich weiß doch nicht schon in 3 Wochen, ob ich dann doch noch ein spontanes Interview führen kann. Und so müssen wir, wenn die BaFin anruft, quasi unser Depot offenlegen. Aus dem Grund machen wir es relativ einfach. Wir haben uns die besten Fondsmanager rausgesucht und ich selbst spare zum Beispiel jeden Monat 1.000 Euro in verschiedenen Fonds hinein. Und laufe damit eigentlich relativ glücklich.
Sie delegieren. Also das ist sehr sinnvoll und den Cost-Average-Effekt nutzen Sie ja dabei auch.
Ja, ja.
Und langfristig sind Sie vermutlich auch mit dieser antizyklischen Arbeitsweise auch sehr erfolgreich. Erzielen Sie Ihre 6,5% Netto-Rendite pro Jahr?
Ja, ja. Also ich liege irgendwo zwischen 12% und 18% im Durchschnitt.
Mit Fonds. Ich glaube, wir sollten dieses Interview öfters mal führen.
Ja, können wir gerne machen. Aber der Grund des Interviews war ja eigentlich, dass ich Sie interviewe und nicht selbst so viel erzähle.
Das ist eine schöne Wendung.
Ja, Sie sind ja Experte für Neurofinance und Sie haben ja 8 Anleger psychologische Regeln. Welche dieser Regeln gelten eigentlich in der jetzigen Marktphase?
Das ganz Wesentliche, Sie haben es ja auch gerade angeführt, dass man breit sein Geld streuen muss, also die Diversifikation, frei nach Tobi, nicht alle Eier in einen Korb. Das ist ganz wichtig und da spielt die Neurofinance direkt auch mit rein, weil wir haben immer wieder diese Blasenbildung. Wir haben sie in bestimmten Assetklassen, in Subklassen und um genau dieser Wellenbewegung oder dieser Übertreibung auch antizyklisch zu begegnen, sollte man einfach möglichst breit streuen. Also damit erzielt man ein großes Maß an Risikodiversifikation, weil man einfach auch weniger Klumpenrisiken erzielt. Das ist mit Abstand die wichtigste Regel und wenn man das wirklich mal auf 3, es sind weit über 55 Regeln. Wir haben es mal versucht, wirklich auf 10 und jetzt auf 8 zu reduzieren. Aber wenn wir die wesentlichen 3 nehmen, dann ist es einmal die Diversifikation. Der zweite Punkt ist die Absicherung, also sprich nach unten hin, den Dispositionseffekt zu vermeiden, Risiken auszuschalten, indem man wirklich mit Trailing Stops, mit Stop Loss konsequent arbeitet, das wirklich nicht aushebelt und nach oben hin einfach die Gewinne laufen zu lassen. Das ist beziehungsweise die zweite ganz wesentliche Implikation, um langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn man dann noch auf den Punkt der Kosten achtet, indem man nicht viel hin und her macht, das macht ja bekanntlichermaßen auch die Taschen leer, achtet darauf auch, dass sein Agent, sprich die Bank oder der Vermögensverwalter oder auch der Fondsmanager, nicht zu tief in die Anlegertaschen greift, dann sind das die 3 wesentlichen Regeln, wo sie dann vermutlich nicht ihre 12,5% erzielt. Das finde ich wirklich phänomenal. Aber 6,5 sind langfristig am internationalen Kapitalmarkt absolut möglich und realistisch.
Blick in die Zukunft. Rekorde an den Börsen. Die Börsen, ja, die Börsen gibt's ja nicht, aber nennen wir sie einfach mal so. Was machen die Börsen, wenn alle Wünsche erfüllt sind? Der Impfstoff ist da, er wirkt, die Herdenimmunität ist da, die Lockerungen sind da, ein Leben fast wie vor der Pandemie. Was machen die Börsen dann? Ist das wie ein kleines Kind, das an Weihnachten alle Geschenke bekommt, ja, und doch nach dem 3. Tag unglücklich ist?
Schöne Allegorie. Also im Prinzip hat es Costolani sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir haben die fundamentale Situation und in jedem intakten Markt ist ein innerer Contango. Das heißt, man investiert in T+0 und in T+N möchte man eine Rendite erzielt haben. Also von links unten nach rechts oben. Das ist allen Märkten inhärent. Das heißt also oft, wenn wir nach vorne schauen, 10, 20, 30 Jahre, dann werden wir höhere Börsenstände sehen, an den intakten Kapitalmärkten sowieso. So, und die Börse, so hat es Costolani beschrieben, die Börse läuft quasi wie der kleine Hund, ein bisschen vor an der Leine der Fundamentaldaten des Härchens beim Gassigehen und manchmal bleibt er zurück. Und genau in diesem Wechselbad der Gefühle wo der Hund sich dann auch wieder konzentrisch um den Gassigeher dann bewegt, bewegt sich auch der Markt. Das heißt also, langfristig widerspricht das ja auch nicht genau diesem Ansatz, zu sagen, ich investiere in Produktivkapital, ich beteilige mich an diesem schöpferischen Prozess, ist absolut sinnvoll. Und so machen das, wie gesagt, auch die meisten Europäer und Angelsachsen schon seit Jahrzehnten. Plus hier in Deutschland haben wir leider auch mit unserer ersten Erfahrung um 2000 rum mit Platzen der Dotcom-Blase, mit Manfred Krug und Robert T. Online und der T-Aktie oder Infineon, dann hatten wir den neuen Markt mit den Intershops und Mogelcoms dieser Welt. Da haben wir einfach sehr, sehr viel Vertrauen zerrüttet. Also wir, nicht mich inkludiert, aber ich glaube, da gab es einige Protagonisten, die die Aktienkultur über Jahrzehnte negativ beeinflusst.
Ja, aber vielleicht haben wir jetzt, vielleicht haben wir jetzt Glück, dass einfach schlichtweg eine neue Generation rangewachsen ist, die das gar nicht weiß, die das nicht miterlebt hat und denen das egal ist.
Richtig. Dann haben wir nämlich genau wieder auch diesen Zyklus und alles bewegt sich ja in dieser Mean Reversion Situation. Also alles kommt auch auf seinen inneren Wert irgendwann mal zurück und das kann durchaus auch diesen Generationseffekt haben, dass die Menschen, die diese Krise nicht erfahren haben, und das kann man auch wissenschaftlich nachweisen, dass diese Menschen dann etwas euphorischer oder etwas weniger risikoavers agieren. Absolut richtig.
Sie haben ja Invios, also Sie nennen das das Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung. Und Sie sagen, die Gewinner von gestern sind nicht die Favoriten von morgen. Wie machen Sie das jetzt bei Invios? Was hat sich denn in Ihrem Fonds seit November verändert? Wie definieren Sie flexible Multi-Asset-Strategien?
Ja. Sowohl über die Asset-Klasse als auch über den Investmentstil, das ist wichtig. Wir vergleichen das gerne mit dem Wellenreiten etwas, dass wir sagen, wir reiten solch eine Welle nicht bis zum Schluss, sondern wir gehen, versuchen möglichst am Peak oder vor dem Peak auch, wenn das Momentum zugenommen hat, dann auch wieder rauszugehen und wenn eine Welle bricht, dann eben halt nicht dabei zu sein. Deshalb ist der aktive Ansatz von Invios auch in dem Fonds und in unseren Vermögensverwaltungsmandaten sichtbar. Das heißt, wir haben massiv im Vergleich zum November auch nochmal die asiatischen Märkte stärker berücksichtigt, also insbesondere China, auch mit gewissen Positionen in den ASEAN-Staaten, denn wir sehen einfach diese Erholungstendenzen, auch das First-In, First-Out-Prinzip. Die Systeme sind sehr viel restriktiver gewesen mit dem Thema Covid und sind schneller auch durch die Krise durchgelaufen. Das hat den Fonds wirklich sehr viel Performance gebracht. Und dann haben wir den Technologiesektor bis Januar auch noch relativ stark gewichtet gehabt. Das sind die wesentlichen Impacts gewesen. Ansonsten den Anleihenbereich lediglich ein Drittel im Vergleich zu Benchmark und den Aktienpart bis etwas über 70% gefahren. Das hat den Januar und den Februar begleitet.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.